HR Info. Politik.
Wie verletzlich sind wir als hochtechnisierte Gesellschaft? Wie angreifbar ist unsere digitale Infrastruktur? Das möchte ich in dieser HR Info Politik-Sendung klären. Mein Name ist Bianca von der Au. Einen kleinen Vorgeschmack gab es an diesem Wochenende, als ein Hackerangriff plötzlich weltweit Computer kaperte und dabei unter anderem das Informationssystem der Deutschen Bahn und noch schlimmer Krankenhäuser in Großbritannien lahmlegte. Die Erpressungssoftware WannaCry hat sich in rasender Geschwindigkeit auf hunderttausenden Rechnern weltweit eingenistet und dort die Daten verschlüsselt. Bei Unternehmen ebenso wie in Krankenhäusern oder bei Privatnutzern. Die Attacke hatte seit Freitag Windows-Rechner in mindestens 150 Ländern erfasst. Wie konnte das passieren? Und was, wenn Nachahmer noch sensiblere Infrastruktur treffen, etwa die Energie- und Wasserversorger, Intensivstationen von Krankenhäusern oder Atomkraftwerke? Wie kann uns die Bundesregierung vor Angriffen schützen? Oder hat der Staat die digitale Entwicklung verschlafen und längst versagt auf diesem Gebiet? Der zuständige Minister für digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt, jedenfalls sagte nach dem Angriff vom Wochenende, er sei nicht zufrieden. Das IT-Sicherheitsniveau bei den kritischen Infrastrukturen müsse erhöht werden, forderte der CSU-Politiker nach der Cyberattacke. Dagmar Pepping fasst die Reaktionen aus Berlin zusammen.
Unter kritische Infrastruktur fallen unter anderem Stromerzeuger, Telekommunikationsfirmen, Krankenhäuser, Wasserwerke oder Verkehrsanbieter. Beispielsweise die Deutsche Bahn, eines der Opfer des Cyberangriffes. Dobrindt drängt nun auf eine Verschärfung des IT-Sicherheitsgesetzes, das der Bundestag im Jahr 2015 beschlossen hatte. Wichtig sei bei Angriffen, die Ereignisse zwingend an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu melden, um daraus Schlüsse zu ziehen und im Zweifel Gegenmaßnahmen zu entwickeln, sagte Dobrindt der Passauer Neuen Presse. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, mit Sitz in Bonn, untersteht dem Innenministerium von Thomas de Maizière. Dessen Sprecher Tobias Plate hatte positive Nachrichten. Der Angriff mit der Schadsoftware WannaCry erscheine im Wesentlichen gestoppt und
dass die befürchtete Möglichkeit einer zweiten Angriffswelle sich jedenfalls bislang nicht realisiert hat. Wir beobachten das natürlich aufmerksam, insbesondere über das BSI.
Das unterstützt auch den Krisenstab der Deutschen Bahn. Dort hatte der Hackerangriff unter anderem die elektronischen Anzeigen an den Bahnhöfen lahmgelegt. Und noch eine gute Nachricht hatte Innenministeriumssprecher Plate.
Regierungsnetze sind nach wie vor nicht betroffen.
Mit seiner Forderung, das IT-Sicherheitsgesetz zu verschärfen, rennt Digitalminister Dobrindt im Innenministerium offene Türen ein. Beide Häuser, das von Dobrindt und das von de Maizière, verhandeln seit längerer Zeit über eine entsprechende Rechtsverordnung. Darin soll festgelegt werden, welche Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Gesundheit, Transport und Verkehr zur sogenannten kritischen Infrastruktur in Deutschland gehören. Also, welche Unternehmen oder Einrichtungen Cyberattacken auf ihre Netze an das BSI melden müssen. Bislang hat die Bundesregierung eine solche Verordnung mit konkreten Regelungen nur für die Bereiche Energie, Informationstechnik, Ernährung und Wasser erlassen. Der neue globale Cyberangriff dürfte das Verhandlungstempo in der Bundesregierung nun beschleunigen.
Ich gehe davon aus, dass die Verhandlungen jetzt zügig abgeschlossen werden können. Wir rechnen auf jeden Fall mit einem Inkrafttreten noch im Laufe dieser Legislaturperiode.
Also vor der Bundestagswahl im Herbst. Lars Klingbeil, der Netzexperte der SPD-Bundestagsfraktion, bezeichnete die jüngste Cyberattacke als den nächsten Warnschuss. Klingbeil fordert, die Produkthaftung auszuweiten, um Softwarehersteller zu regelmäßigen Updates und zu Produkten mit erhöhter Sicherheit zu zwingen.
Also Softwarehersteller sollen zu regelmäßigen Updates gezwungen werden und dazu Produkte mit erhöhter Sicherheit zu entwickeln. Der netzpolitische Sprecher der SPD schlägt das vor. Jan Eggers aus unserer Multimedia-Redaktion. Du kennst dich aus, du bist im Thema drin. Ist das aus deiner Sicht ein sinnvoller Weg?
Das ist auf jeden Fall ein sinnvoller Weg, glaube ich schon. Und zwar, weil das ja nicht nur die Software betrifft, von der wir reden und die eigentlich mit Updates ganz gut versorgt wird. Also wenn wir jetzt über diese WannaCry-Attacke reden, dann wissen wir, dass das ja Windows-Rechner getroffen hat. Und normalerweise werden die schon per Update auf ein neues neuesten Stand gebracht. Das heißt, bringen sich selber auf den neuesten Stand. Deswegen waren ja auch die meisten Privatanwender davon gar nicht getroffen. Getroffen hat es nur Firmen, die aus technischen oder organisatorischen Gründen mit diesen Updates, ich sag's mal flapsig, geschlampt haben und die dann eben umso härter getroffen wurden, weil dieses Einfallstor noch offen war. Ein Hersteller wie Microsoft nimmt das schon also einigermaßen ernst. Müssen sie ja auch, weil sie ja nun ziemlich viele Rechner unter ihrer Kontrolle haben und das so als Dienst anbieten. Aber eine große Gefahr ist so langsam erst noch im Entstehen, weil Software ja nicht nur unsere Computer sind, schon lange nicht mehr. Wir reden inzwischen vom Internet der Dinge, also davon, dass immer mehr Geräte in unserer direkten Umgebung nicht nur digital gesteuert werden, das haben wir schon lange, Waschmaschinen, auch Toaster oder Küchengeräte haben schon lange Mikroprozessoren, aber immer mehr von diesen Geräten wandern auch ins Netz. Heizungssteuerung, Telefone natürlich sowieso, Fernseher, das sogenannte Smart TV, all das sind Geräte, die inzwischen in irgendeiner Form Netzanschluss haben und deswegen auch übers Netz angreifbar wären. Und das ist keine rein theoretische Überlegung. Ich war gerade auf einer Sicherheitskonferenz.
Vielleicht darf ich da kurz eingreifen. Du sagst eben, das Software-Update ist nicht nur das Entscheidende, sondern die Produkte müssen auch sicher gemacht werden. Und genau diese Internetkonferenz, auf der du warst, 150 Forscher haben sich in Darmstadt getroffen, an der TU Darmstadt, und rund um die IT-Sicherheit und um Verschlüsselung diskutiert. Aktueller hätte der Zeitpunkt nicht sein können. War das denn da auch ein Thema, wie man die Produkte, dieses Internet der Dinge, sicherer machen kann?
Ein ganz großes Thema, weil eben diesen Trend zum Internet der Dinge sehen die Forscher natürlich schon. Und die sagen, dass man sich gerade um diese Sicherheit von Produkten sehr lange nicht viel Gedanken gemacht hat. Das ist auch relativ klar. So zum Beispiel eine Computersteuerung für eine Waschmaschine, wenn wir das mal nehmen, die darf nicht viel kosten. Die darf letzten Endes nur ein paar Cent kosten und das Gerät muss auch nachher günstig sein. Und dann wird es auf den Markt geworfen und dann ist für den Hersteller die Geschichte erstmal gegessen. Aber Software-Sicherheitsexperten wissen, jedes Gerät hat immer irgendeine Möglichkeit, es anzugreifen. Und das heißt, dass man immer auch darauf gucken muss, was ist bekannt geworden, wo müssen wir möglicherweise Fehler oder Lücken und Unsicherheiten abdichten. Und genau diese Frage, wie geht das denn bei den Geräten, die treibt natürlich auch die Forscher um. Einen von ihnen habe ich gesprochen, Matthias Hollig, der ist Professor an der TU Darmstadt, beschäftigt sich da mit mobilen, sicheren Netzen. Und den habe ich gefragt, was er denn so für die Zukunft erwartet. Und er sagt, ja, genau, dieses Internet of Things, das ist eine Sache, die wird uns sehr beschäftigen.
Ich kidnappe ein Gerät und gebe es nur wieder frei gegen Lösegeldzahlung. Wir werden das auch bei anderen Geräten sehen. Vielleicht, wenn Sie Ihr Auto aufschließen wollen oder wenn Sie Ihren Fernseher anschalten, dann kann das schon mal passieren.
Weil nämlich immer mehr Geräte in unserer Gesellschaft nicht nur digital gesteuert werden. Er hat eben das Auto erwähnt oder die Waschmaschine oder eben auch die Fernseher. Und diese Geräte sind eben nicht nur mit einem Mikroprozessor ausgestattet, sondern sie hängen auch zunehmend am Netz. Und das heißt eben, sie sind für Angreifer ein lohnendes Ziel. Dieses sogenannte Internet of Things, also dass immer mehr Geräte, immer mehr Produkte, eben Sensoren, Mikroprozessoren und eine Verbindung zum Internet enthalten, das ist ein großes Thema für die Sicherheitsforscher, weil nämlich mit diesen Geräten es ein Problem gibt. Wir haben ja bei dieser WannaCry-Attacke gesehen, es ist letzten Endes eine Geschichte, die uns nicht so schwer getroffen hat, wie es hätte werden können, weil die Windows-Systeme, die da angegriffen wurden, eigentlich relativ sicher sind. Die bringen sich immer selber auf den neuesten Stand und die einzigen, die Probleme hatten, waren letzten Endes ein paar Firmen, die etwas flapsig gesagt geschlampt haben mit den Updates aus irgendwelchen organisatorischen oder technischen Gründen. So, was ist aber mit der Waschmaschine? Wie kriegt man die auf den neuesten Stand? Das Internet of Things aktuell und damit sicher zu halten, das ist eins der ganz, ganz großen Themen für die Computersicherheitsforscher.
Ich muss darauf vertrauen, dass der Hersteller auch nach x Jahren noch ein Update anbietet. Und das ist ein riesiges Problem. Also ich nehme das jetzt wahr als ein kommendes riesiges Problem. Weil schauen wir uns mal an, wie lange leben diese Dinge im Internet der Dinge. Der Kühlschrank, die Waschmaschine, was immer wieder gerne diskutiert wird. Das sind Geräte, die leben 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Wenn Sie jetzt anschauen, was die Smartphone-Anbieter dieser Welt, wie lange die wirklich Support für ihr Gerät bieten, da sind wir unter 5 Jahren häufig. Aber dann wird das nicht mehr unterstützt. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt haben Sie ein potenzielles Gerät mit Sicherheitslücke bei sich im Heimnetz, das, wenn mal ein Vorfall ist, möglicherweise auch Sie von innen angreift, also Ihr Heimnetz von innen angreift. Ich glaube, das haben sich viele Leute noch nicht überlegt.
Und deswegen sagt Matthias Hollig von der TU Darmstadt, das ist ein Problem, was wir wirklich schnellstens in den Griff kriegen müssen. Nicht nur technisch, dafür ist er verantwortlich. Er lehrt das seinen Studenten, wie man solche sicheren Systeme designt. Und er sagt, da haben wir auch große Fortschritte gemacht. Auch zum Beispiel Anbieter wie die Autoindustrie, die haben dieses Thema massiv für sich entdeckt, machen die Geräte sicher, aber eben erst die neuen. Und er sagt aber, dass auch seiner Meinung nach auf der politischen Seite massiv was passieren muss. Und da sind wir wieder bei der Forderung nach den Updates. Das ist nämlich aus seiner Sicht eine durchaus sinnvolle Forderung.
Dass man in der EU reguliert hat, dass ein Staubsauger nur 800 Watt haben kann, finde ich teilweise unsinnig als Regulierung. Aber bei Gerätschaften, bei denen der Nutzer abhängig vom Hersteller ist, wie den angesprochenen, fände ich es tatsächlich sinnvoll, dass eine Art Mindestbetriebsdauer oder Mindestupdate-Dauer garantiert sein muss. Und das wäre was, was dafür sorgt, dass wir vielleicht erstmal weniger von diesen Geräten sehen, weil die kosten dann nicht mehr 5 Euro oder 15 Euro, sondern man muss dann als Hersteller eben mehr investieren, weil die wird so teuer sein, dass ein Hersteller das nicht erfolgreich dem Kunden verkaufen kann, wenn nicht eine gewisse Regulierung dabei ist.
Also Forscher der TU Darmstadt sind durchaus der Meinung, man muss da die Hersteller stärker in die Pflicht nehmen. Das werden die wahrscheinlich nicht freiwillig tun. Ist also die Debatte, die gerade in Berlin läuft, um eine Verschärfung des IT-Sicherheitsgesetzes tatsächlich eine wichtige, die jetzt auch umgesetzt werden muss? Und wie müsste deiner Meinung nach denn so eine Verschärfung aussehen?
Das sind zwei Dinge, die man, glaube ich, auch ein bisschen auseinanderhalten muss. Das eine, so das ist die Ebene, wo das IT-Sicherheitsgesetz angreift, sind die sogenannten kritischen Infrastrukturen. Also wie stellen wir sicher, dass Hacker nicht unsere Kraftwerke und Wasserwerke lahmlegen? Das muss man tatsächlich mit allen gebotenen Mitteln tun, eben mit zentralen Stellen, die zum Beispiel auch dafür sorgen, dass sich Kraftwerksbetreiber austauschen über Angriffe. Das ist sicherlich ein richtiger Ansatz. Die andere Sache wird, ist zumindest meine Vermutung, wirklich nur auf der europäischen Ebene funktionieren, weil die Europäische Union insgesamt sicherstellen muss, Matthias Hollig von der TU Darmstadt hat es ja gesagt, dass Geräte wirklich nicht nur sicher sind, sondern auch sicher bleiben und die Hersteller da dann eben in die Pflicht nimmt. Auch wenn es dann am Ende etwas teurer wird. Auch das ist ein Grund, dass wir letzten Endes das nur über Gesetze machen können, weil der Markt wird das nicht bringen. Ein Hersteller hat keinerlei Vorteil davon, wenn er eine Waschmaschine verkauft, von der er sagt, die ist auch in 10 Jahren noch IT-sicher. Das bezahlt ihm keiner. Die Kunden kaufen dann letzten Endes doch die günstigere.
Jetzt haben wir diese Technisierung, sag ich mal, unserer Alltagswelt, die Waschmaschinen, die gekapert werden können. Das ist natürlich auch nicht schön, aber ich sag mal, so ein dramatischerer Fall, du hast es ja auch erwähnt, wäre vielleicht ein Kraftwerk oder Wasser- und Stromversorgung. Nun gibt es ja das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und wir haben es im Beitrag eben auch gehört, dem muss gemeldet werden, wenn irgendwo eine Lücke oder ein Angriff sichtbar oder möglich ist, damit sofort Gegenmaßnahmen entwickelt werden können. Ich finde, das klingt alles schon sehr schwerfällig. Ein Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Sind die Hacker, die an ihrem Laptop innerhalb von kürzester Zeit so einen Programmcode entwickeln, dem Bundesamt nicht immer schon 3 Schritte voraus? Also bis die mal reagiert haben, ist schon längst der nächste Virus im Umlauf?
Möglicherweise ja. Also tatsächlich sind das auch unterschiedliche Szenarien. Das eine wäre eben, dass sich der besagte böse Hacker hinsetzt und gleichzeitig möglicherweise eine Reihe von Kraftwerken angreift. Dann müssen die natürlich ganz schnell gucken, was passiert und wie können wir möglicherweise gemeinsam Maßnahmen ergreifen oder kann dann jemand anders uns möglicherweise helfen? Kann uns zum Beispiel der Provider, also der Internetanbieter helfen, indem er bestimmte Angriffe Tore zumacht oder indem er bestimmte Datenpakete umleitet. Also auch da hilft Koordination, aber der häufigere Fall ist ja ein anderer, dass beispielsweise ein Betreiber, der eine bestimmte Maschinensteuerung einsetzt, dass dem was auffällt. Und dieses Wissen, das muss ja schon weitergegeben werden. In der IT-Sicherheit gilt der Grundsatz, nur was wir wissen, können wir bekämpfen. Die gefährlichsten Attacken sind sogenannte Zero-Day-Attacken. Das heißt, das sind Fehler, die irgendjemand mal entdeckt hat, die dann geheim gehalten wurden und die dann eines Tages mehr oder weniger überraschend genutzt werden und wo dann alle aus allen Wolken fallen. Übrigens, auch das ist können wir sehr gut an dem aktuellen Fall beobachten. WannaCry, ne? Dieser Virus, der eben Rechner verschlüsselte, weil da nämlich tatsächlich eine solche Zero-Day-Lücke zum Einsatz Einsatz kam, und zwar auf eine ganz bestimmte Weise, die auch politisch interessant ist. Als ich auf dieser Konferenz herumgefragt habe, die Experten, was halten sie denn von dieser WannaCry-Geschichte? Da hat mir zum Beispiel einer der bekanntesten Sicherheitsexperten das hier geantwortet.
Mein Name ist Norbert Pohlmann, ich bin Professor für Informationssicherheit und Leiter des Instituts für Internetsicherheit. Also überrascht hat mich die Tatsache, dass es eine Zero-Day-Attacke war und dass die Geheimdienste sie nicht gemeldet haben, sonst wäre sie gar nicht erfolgreich gewesen. Und das ist nochmal ein Zeichen, dass wir da wirklich unseren Geheimdiensten sagen müssen, so geht das nicht. Das finde ich gut, dass man das jetzt diskutieren kann und sagen, also es muss jetzt aufhören, heute aufhören.
Weil dieser WannaCry-Fall, muss man nochmal aufschlüsseln, was ist da eigentlich passiert. Es gab eine Lücke in Windows-Betriebssystemen, die Angreifern ermöglicht hat, wirklich so ziemlich alles mit dem Rechner anzustellen. Diese Lücke ist entdeckt worden schon vor vielen, vielen Jahren von einem US-Geheimdienst, der aber nicht dafür gesorgt hat, dass Microsoft diese Lücke abdichtet. Das hätten sie ja auch machen können. Die hätten ja zu Microsoft gehen können und sagen, bitte schließt dieses Tor. Sondern die haben das für sich geheim gehalten, so ähnlich wie jemand, der an einem Haus vorbeigeht und da eine angelehnte Tür findet und anstatt dem Besitzer zu sagen, schließ das mal ab, sich sagt, okay, da komme ich mal nachts wieder und gehe da mal rein. Genauso haben unsere Geheimdienste agiert. Und das ist natürlich ein Riesensicherheitsrisiko. Und da sagt nicht nur Norbert Pohlmann, sondern sagen auch viele andere Experten und sagen auch Politiker, wir müssen den Geheimdiensten das mit auf den Weg geben, auch wenn es da einen klaren Zielkonflikt gibt. Geheimdienste wollen Informationen, das ist ihr Geschäft. Aber wir müssen denen auf den Weg geben, dass sie die Welt nicht unsicherer, sondern sicherer machen. Das Funktionieren aller unserer Computer hängt letztlich davon ab, dass wir ihnen vertrauen können.
Da ist ja tatsächlich die Frage, schafft der Staat es überhaupt, seine Bürger vor solchen Angriffen zu schützen? Beziehungsweise die Geheimdienste, die ja auch eigentlich mitverantwortlich dafür sind. Oder tun sie das Gegenteil? Also öffnen sie dann sozusagen Tür und Tor, indem sie eben bestimmte Informationen zurückhalten. Aber zumindest schließe ich daraus, dass sie, was diese rasante technische Entwicklung angeht, doch zumindest auf Augenhöhe sind, weil sonst hätten sie ja diese Lücke nicht entdeckt. Also die Frage ist ja immer, ob der Staat mit seinen Mitarbeitern das leisten kann und dem standhalten kann, was eben Wirtschaftsunternehmen an Personal, an IT-Know-how an Bord haben.
Schwer zu sagen, aber ich glaube, man sollte da auch die Wissenschaft und die Unis nicht unterschätzen, die ja dann auch zum Teil mit staatlichen Geldern in staatlichen Förderprogrammen arbeiten. Übrigens gerade hier im Rhein-Main-Gebiet. Darmstadt ist auch deshalb Sitz dieser Konferenz gewesen, weil sich in Darmstadt so eine ganze Reihe nicht nur von Universitäten, Forschungseinrichtungen angesiedelt hat, sondern auch Forschungsprogramme. Da gibt es dann eben Zentren, wo sich Professoren genau mit diesen Fragen beschäftigen. Was gibt es? Wie können wir möglichst schnell reagieren? Und die tatsächliche Problemlösung, also wenn jetzt irgendwas bekannt geworden ist, da auch da spielen staatliche Stellen durchaus eine wichtige Rolle. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zum Beispiel gibt, wenn Sicherheitsprobleme bekannt geworden sind, Hinweise raus und hilft also Unternehmen und auch gerade Privatleuten dabei, wie sie ihre Rechner etwas sicherer halten. Mhm. Das ist sicherlich nicht so, wie man sich in einer perfekten Welt wünschen würde, aber da passiert schon sehr viel.
Jan, nochmal abschließend, dein Fazit nach dieser Konferenz. Die Politik ist jetzt am Zug auf der einen Seite. Es ist sehr viel technisches Wissen vorhanden. Vielleicht muss auch mehr vernetzt oder miteinander kooperiert werden. Was würdest du sagen, um solchen Angriffen wie denen vom Wochenende gut oder besser gewappnet zu sein? Was ist da jetzt nötig? Welche Schritte?
Die Sachen, die wir schon diskutiert haben, also mit gefundenen Fehlern offen umgehen, sie nicht zurückhalten, das ist eine Forderung an staatliche Stellen. Auch Sicherheitsstandards durchsetzen und beachten, auch wenn sie lästig sind oder Geld kosten. Stichwort Updates. Hätte jeder sein Update eingespielt, dann wäre WannaCry nie ein Thema gewesen. Und ich finde es aber auch interessant, wie so die ehemals rein technischen Informatiker so auch langsam ihren Blick geweitet haben auf gesellschaftliche Themen. Das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant, als ich gesprochen habe mit dem Organisator dieser Konferenz. Das ist Professor Ahmad Reza Sadeghi, Professor auch an der TU Darmstadt. Und der hat ganz viel über gesellschaftliche Folgen von technischen Entwicklungen geredet. Überraschend, wo er doch eigentlich ein Techniker ist.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt von total technischen Bereich, wo ich eigentlich herkomme, und wir machen auch immer noch sehr viel im Bereich Hardware- und Software-Sicherheit, mich in eine Richtung langsam bewege, wo ich mir auch Gedanken mache, dass durch extrem schnelle Rechner, durch viel Datenanalyse, dass man Menschen beeinflussen kann. Das kann auch unsere Demokratie stark beeinflussen. Und wollen wir das? Das ist meine Sorge. Es gibt schon sehr viel Forschung in diesem Bereich. Und ich möchte auch mit meiner Gruppe ein Teil davon sein.
Also man hört, die ehemaligen reinen Techniker beschäftigen sich immer mehr mit der Frage, was stellt das mit unserer Gesellschaft an? Und wenn jetzt zum Beispiel dieses Internet of Things ganz, ganz viele Daten liefert, auch über unser Verhalten, wann machen wir eine Tür auf, wann schalten wir die Mikrowelle ein, wann nutzen wir wo welches Fernsehprogramm, all diese vielen Daten, die dann über uns anfallen und die analysiert werden und Verhaltensmuster aufzeigen können, was stellen wir als Gesellschaft damit an? Wie stellen wir sicher, dass unsere Demokratie nicht an sowas kaputt geht?
Also durchaus eine politische Frage, die ja vielleicht auch viele jetzt wachgerüttelt hat, die sich mit diesem Thema bisher nicht so sehr beschäftigen wollten, denn es betrifft uns am Ende alle. Wie sicher ist unsere hochdigitalisierte Welt? Wie angreifbar sind wir? Das Gespräch mit Jan Eggers, dem Multimedia-Redakteur von HR Info, haben Sie gehört in der Sendung HR Info Politik. Jan, ich danke dir sehr für deine Einschätzung und für das Gespräch.
HR Info. Politik.
Wir schauen jetzt abschließend noch mal kurz nach Berlin, wo dieses IT-Sicherheitsgesetz bzw. dessen Verschärfung diskutiert wird. Wer ist da eigentlich zuständig? Wie läuft die Zusammenarbeit der einzelnen Ministerien und wo klemmt's? Sabine Müller fasst es für uns zusammen.
CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt forderte nach dem weltweiten Cyberangriff vom Wochenende eine Verschärfung des deutschen IT-Sicherheitsgesetzes. Ganz so, als gäbe es genau darüber keine laufenden Gespräche, bei denen sein Ministerium bisher blockierte. CDU-Innenminister Thomas de Maizière macht schon seit einiger Zeit Druck, das Gesetz vom Sommer 2015 zu verschärfen. Damals hatte der Bundestag Firmen der sogenannten kritischen Infrastruktur verpflichtet, ihre Computersysteme nach dem neuesten Stand der Technik zu schützen und Hackerattacken an die Bundesregierung zu melden, damit die jederzeit einen Überblick über die Lage hat und notfalls andere Unternehmen warnen kann. Verpflichtend ist das aber bisher nur für Bereiche wie Telekommunikation, Energie, Ernährung und Wasser. Nicht für Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Gesundheit und Verkehr. Auch sehr verwundbare Bereiche, wie man während der Attacke vom Wochenende bei der Deutschen Bahn oder dem britischen Gesundheitssystem NHS gesehen hat. Aber das Bundesverkehrsministerium kämpfte in den Verhandlungen mit dem Innenministerium bisher offenbar um jede einzelne Firma aus dem Verkehrs- und Logistikbereich, wenn es darum ging, wem nun auch noch Meldepflichten auferlegt werden sollen. War Ministeriumschef Dobrindt nicht ganz im Bilde, was da lief? Oder hat er einfach umgeschwenkt? Während seine Sprecherin schmallippig daherkam,
die Gespräche sind einfach eng und konstruktiv, dem möchte ich jetzt auch nicht vorgreifen,
griff das Innenministerium die Vorlage dankbar auf. Sprecher Tobias Plate.
Wir haben das als absolute Unterstützung unserer Positionen aufgefasst und gehen davon aus, dass es jetzt auf die Zielgerade sich zubewegt.
IT-Sicherheitsexperten halten es für absolut sinnvoll, die Liste der Firmen zu erweitern, die Hackerangriffe zwingend an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI melden müssen, das dem Innenministerium untersteht. Der grüne Abgeordnete Konstantin von Notz bezweifelt allerdings, dass das noch in dieser Legislaturperiode etwas wird. Und sagt er, ein Grundproblem bleibe in jedem Fall, der Interessenskonflikt im Bundesinnenministerium.
Nämlich auf der einen Seite die, die an der IT-Sicherheit Interesse haben, wie das BSI, und auf der anderen Seite diejenigen, die an einer Unsicherheit des Netzes Interesse haben, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz.
Denn die deutschen Geheimdienste kauften gezielt Informationen über Software-Sicherheitslücken auf und nutzten sie für ihre Spionagezwecke, so Notz. Auch der Chaos Computer Club hat schon auf dieses Problem hingewiesen. In den USA wies der Computerkonzern Microsoft der Regierung eine Mitschuld an der Attacke zu, denn den US-Geheimdiensten sei die Lücke lange bekannt gewesen, sie hätten ihr Wissen aber nicht weitergegeben. Darauf angesprochen, erklärte Innenministeriumssprecher Plate,
jemand, der seine Hausaufgaben nicht macht, dass der jemand anderen dafür versucht, ihm die Pflicht zu nehmen, dass er nicht darauf hingewiesen wird, dass diese Hausaufgaben zu machen sind, das scheint mir doch ein wenig Ursache und Wirkung durcheinander zu bringen.
Experten fordern, die Regierung müsse auch jenseits einer erweiterten Firmenliste nochmal ran ans IT-Sicherheitsgesetz. Unter anderem seien klare Regeln notwendig, wie die geforderten Mindeststandards für die Sicherheit konkret aussehen und wie nachlässige Firmen in Haftung genommen werden können.
Das war die Sendung HR Info Politik nachzuhören, auch auf hrinforadio.de. Dort können Sie die Sendung auch als Podcast herunterladen. Mein Name ist Bianca von der Au.